Gay Matched.
Der Podcast.
Bock auf ein Match abseits von Dating-Apps?
Dann habt ihr mit uns beiden gerade den Super-Like eures Lebens gemacht.
Mein Name ist Martina.
Mein Name ist André und herzlich willkommen zum 12. Date von
Gay Matched.
Hallo Martina.
Halli, hallo André.
Wie geht's dir denn heute?
Wie immer, super toll. Wie geht es dir denn?
Heute geht es mir auch gut und heute sind wir nicht alleine da, denn wir dürfen offiziell endlich unseren ersten Gast begrüßen, Sebastian.
Hallihallo.
Genau, vielleicht magst du dich einfach kurz vorstellen.
Okay, ist für mich auch zum ersten Mal, also insofern bin ich sehr nervös. aber danke für die Einladung, ich bin Sebastian, also Sebastian Pei. Bin, glaube ich, eingeladen worden, weil ich politisch arbeite. Also bin in der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SOHO aktiv, studiere nebenbei, bin in einigen Vereinen aktiv und bin gebürtiger Steirer, was man hoffentlich nicht mehr hört. Wohne jetzt aber in Wien seit 3 Jahren.
Auch egal. Wir nehmen sie alle.
Okay. Wien ist wirklich offen, was das angeht.
Na, wir kommen ja auch nicht aus Wien, also...
Wo kommt ihr?
Aus Vorarlberg. Noch weiter weg.
Und ich hoffe, das hört man auch nicht mehr, als wir bemühen uns.
Das geht sich alles aus.
Na dann.
Klassischer zweiter Bezirk,
nehmen wir. Genau, dann fangen wir einfach an mit einer kleinen Fragerunde, dass wir das vielleicht ein bisschen auflockern können. Genau. Was für Pronomen verwendest du?
Ich definiere mich als Cis-Mann, also er, ihm. Ganz simpel, plain.
Nehmen wir auch. Du hast dich vielleicht ja schon darauf vorbereitet, auf diese Frage, die jetzt kommen wird. Was ist denn dein Drag-Name? Was wäre dein Drag-Name?
Das ist in meinem Freundeskreis jetzt eine lange Diskussion vorangegangen in den letzten paar Stunden zu dem Thema. Und da bin ich drauf gekommen, dass mir an meinem Geburtstag mein Drag-Name eingefallen ist, an dem letzten im August. Und jetzt muss ich nachdenken, damit ich ihn richtig bringe. Stromboli Spice. Die Hintergrundgeschichte dazu. Ja. Gibt jetzt noch nicht so viel. Irgendwann ist es Fame. Also in 5 Jahren kennt man den Namen. Eine gute Freundin von mir hat mir den gerade vorher geschrieben, so wie ich gefragt habe, hey Kinder, was ist mein Drag-Name? Ist die Antwort so gekommen, du hast den vor 2 Monaten oder einem Monat das letzte Mal gesagt. Background-Story dazu. J.K. Rowling, die Harry Potter-Autorin, im Sommer so ihren letzten, dritten, vierten transphoben Ausfall gehabt hat und so die Debatte auf Twitter losgegangen ist, was man jetzt mit Harry Potter macht, wo es keine Autorin mehr gibt, ist ein sehr, sehr lustiger Account aus New York aufgeploppt, der Harry Potter, das jetzt irgendwie Open-Source-Material ist, umschreibt. Das spielt jetzt nicht mehr in Hogwarts, sondern in einer italienischen Pizzeria in New York. Und der Hauptcharakter ist Giuseppe Stromboli. Und insofern, Lars plus Spice Girls Stromboli Spice. Ich werde den Account noch irgendwann wieder finden. Wir waren vielleicht nicht mehr ganz nüchtern, wie wir das machen. Also insofern, ich schicke ihn euch, wenn ich ihn wieder finde.
Bitte.
Das ist aber ein großartiges Material, das daraus kommen ist.
Also ich finde den Drag-Namen super.
Danke.
Vor allem im Vergleich zu meinem Drag-Namen, der damals entstanden ist.
Ja. Das wäre?
Ach, was war der nochmal?
Ich habe ihn schon vergessen. Martinger.
Ginger und Martina, Martin.
I love it. Take it.
Danke. Also André fand ihn ja nicht so gut.
Ich fand meinen auch nicht gut.
Also war André?
Meiner war Toasty Chicken Sandwich. Also Entschuldigung, okay. Davor vielleicht Schluck.
Gibt es dazu eine Geschichte?
Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken darüber gemacht und wir haben in unserer ersten Folge damals über Chicken Nuggets geredet.
Du hast über Chicken Nuggets.
Ich habe über Chicken Nuggets geredet, genau. Da ist das irgendwie so in meinem Kopf entstanden, eben Chicken. Und da ich weiß bin wie ein Toastbrot, Toasty, und das alles verpackt ist in einem Sandwich.
I love it. Ich glaube, man braucht aber das Foto dazu. Man muss die Transformation irgendwann mal machen.
Wir mit machen so ich zwischen zwei Toastbroten.
Pride Outfit nächstes Jahr.
Wir wollten ja für dieses Jahr für die Pride ein Outfit gemeinsam nähen. Ja. Aber in dem Fall kaufen wir einfach sehr viel Toastbrot. Und machen das eben dein Outfit.
Toastbrot.
Ja, altes Toastbrot. Mhm. Machen einfach so eine Sammelstelle auf für gespendetes Toastbrot.
Vorne, vor der Haustür. Schmeißt euer altes Toastbrot rein, bitte.
Let's make fashion out of it.
Ja.
Du, wenn die das bei RuPaul können, aus Müll, dann kann ich das auch aus Toastbrot machen.
Oder Lady Gaga mit Fleisch, dann kannst du das auch mit Toastbrot machen.
Stimmt. Aber kein Fleisch.
Nein.
Chicken? Ganz nein. Weißt du, wie das stinkt?
Das setzt auch voraus, dass in Chicken Nuggets Fleisch drin ist.
Ja, stimmt. Das stimmt. Ja, du könntest schauen, ob ein Huhn freiwillig mit dir auf die Pride geht.
Ich nehme es einfach so an der Leine.
Oh. Das ist Animal Abuse.
Ich hole mir davor die Einverständniserklärung.
Vom Huhn?
Ja.
Okay, nächste Frage.
Ja, wie gesagt, wir schweifen immer ab.
Okay. Dein Lieblingsschimpfwort?
Konservativ. Sehr, sehr konservativ. Fuck. Leider wirklich nicht kreativer.
Ja, okay, Fucks bieten wir nicht. Verdammt, ich habe mich schon gefragt, was zu bieten.
Vielleicht kommt im Laufe des Gesprächs noch ein anderer. Aber man muss sich irgendeinen Punkt im Leben aussuchen, wo man konservativ ist.
Ja.
Na, wenn das der ist.
Wenn es das Schimpfwort ist, dann ist es das Schimpfwort.
Also dann versteht sie jeder. Also für ein wirksames Schimpfwort ist die Grundvoraussetzung, versteht sie meine Oma. Wenn ich es am Telefon sage, das tut sie. Sie sagt dann, ich soll es nicht sagen. Insofern passt es. It does the job.
Das ist gute Voraussetzungen für ein Schimpfwort.
Mhm. Ja, stimmt. Nächste Frage.
Nicht, dass wir schon wieder abschweifen über Schimpfwörter.
Ich war gerade so, was kann ich jetzt alles zu Fuck dazu sagen? Also, wenn du bereit bist, darüber zu sprechen, über deine sexuelle Orientierung und irgendwie so ein bisschen über deine Coming-out-Story.
Darum geht es ja auch ein bisschen. Ich definiere mich als schwuler Mann, wobei mir im Leben nicht besonders viel liegt, ehrlich gesagt. Ich verstehe, ich glaube eh so wie wir alle, Sexualität eher als ein Spektrum, in dem man sich bewegt. Meine Coming-out-Story ist in Wahrheit lang, also wirklich fucking lang. Ich glaube, ich komme noch genau aus, also ich bin Disclaimer 29, auch wenn man es nicht sieht, komme noch aus der Generation, wo so Repräsentation, obwohl wir da noch immer massive Probleme haben, aber im Fernsehen, Medien und so noch nicht so arg da war. Und für mich war tatsächlich die Frage nach der sexuellen Orientierung, wie ich so Pubertät, Spätpubertät war, nicht so relevant. Also ich komme aus einem, in Wien würde man sagen Dorf, das würden die Leute dort nicht zustimmen, ist eine Stadt in der Weststeiermark mit 10.000 EinwohnerInnen, also hey, big city. Bin dort ins Gymnasium gegangen und habe dort lang Freundinnen gehabt, auch Erfahrungen mit Typen gesammelt und das glaube ich tatsächlich bei mir gegangen, bis ich 20 war. Tatsächlich, bis ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wie würde ich mich definieren, und für mich war es eigentlich sehr lang gleich, ich bin hetero, stuff happens. Und habe mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Und dann habe ich die urcoole Chance von meiner Familie gekriegt, Interrail zu fahren. Sehr, sehr kurzfristig. Für 28 Tage, 26 Städte. Also der kind of Urlaub, wo man Urlaub braucht. Und irgendwann so an der Grenze Frankreich-Spanien, so einen Nachtzug, wie wir gestanden sind. Ich weiß auch gar nicht, wieso mehr, hat das irgendwie so das Hirn so zum Radeln angefangen. Und zwei Wochen später, wie ich wieder da war, hat man so gedacht, eigentlich bin ich schwul. Das war auch also tatsächlich sehr, sehr unspektakulär. Dann noch so ein halbes Jahr mit Existenzkrise und Nachdenken und First Boyfriend, also der erste, wo ich mir so gedacht habe, wir sind zusammen, hat er nicht so gedacht. Ein halbes Jahr später dann schon. It was romance. Und ich muss da sagen, ich habe halt eine Familie gehabt, die halt großartig war und nie Probleme in irgendeiner Art und Weise. Also, und ich glaube, das muss man auch, wenn das für manche selbstverständlich ist, aber schon appreciaten. Das ist halt wirklich, finde ich, für ganz viele Leute auch heute noch ein Problem. Und war es für mich damals zum Glück nicht. Und dafür bin ich extrem dankbar. Aber ja, dann wäre ich, glaube ich, knapp 21. Knapp über meinen Geburtstag.
Also ich muss erstmal dazu appreciaten, dass du auch Anglizismen verwendest. Und nicht nur ich. Und ja, ich finde auch, dass man Familien appreciaten muss, die offen sind, weil wir hatten ja ein Date über Coming Out und hatten da auch sehr viel Inputs von Leuten, wie ihr Coming Out-Verfahren oder halt ihr Verlauf war. Und ich habe einfach mitbekommen, dass für mich das irgendwie schon fast selbstverständlich wurde über die Zeit, dass ich mir so gedacht habe, dass meine Eltern so positiv reagiert haben. Aber wenn du dann wieder mitkriegst, dass für andere Leute das nicht so einfach ist, dann ist das echt nice.
Ich glaube, das muss man auch immer ein bisschen im Hinterkopf halten. Ich glaube, das hat so zwei Dimensionen. Einerseits, und ich habe lang die Chance gehabt, in Jugendarbeit zu arbeiten, also sehr viel politische Jugendarbeit, aber so wie in jedem Fall, wenn man mit jungen Menschen arbeitet oder kein als 25-Jähriger mit 20-Jährigen arbeitet, ist halt sehr viel Entwicklung da drinnen bei den Kids. Und ich glaube, das hat eben so diese zwei Ebenen. Einerseits nicht nur so, was kann tatsächlich passieren von Eltern, Schule, Arbeitgeberin, und jetzt reden wir halt nur mal von keinen schwulen und lesbischen Cis-Menschen, was kann da noch passieren, wenn man sich als trans outet? Was kann passieren, wenn man sich überhaupt nicht einordnen möchte, non-binary ist in einem queeren Spektrum sich bewegt? Aber nicht nur so, was kann dir akut passieren, sondern Ebene 2 auch, was hast du selber für ein Muster von der Welt im Kopf? Ich habe das vor allem, ich glaube, das gibt es in der Stadt genauso, da habe ich es nicht so erlebt, aber ich habe es am Land oft mitbekommen, dass dann Kids, wo du so mit 17, 18 gemerkt hast, die probieren aus, sie haben einen Freund, die haben eine Freundin zu Hause, sich dann später wieder sehr, sehr arg einfangen und probieren und dann halt 10 Jahre später draufkommen, ich habe mich selber eingesperrt. Ich glaube, das ist halt auch so, warum so ganz unabhängig von Sicherheit und Aufklärung für Eltern auch Bildungspolitik so wichtig ist, oder Repräsentation so wichtig ist, damit man auch ein Bild davon hat, wie bunt kann Gesellschaft sein und sich das selber erlauben kann, glaube ich.
Ich mache gerade eine Sexualpädagogik-Ausbildung und da haben wir auch über sexuelle Entwicklung gesprochen und die beginnt halt schon im Mutterleib. Und wir haben auch eben darüber gesprochen, wenn du in einen Kindergarten gehst, dann kann es halt einfach passieren, dass sie sich irgendwie gegenseitig befummeln in der Doktorecke oder keine Ahnung was, oder halt gemeinsam aufs Klo gehen und für die ist das gar kein großes Ding. Und dann reagieren aber die Eltern so, oh mein Gott, dieses Kind hat mein Kind belästigt oder keine Ahnung was, und prägen dann ihre sexuelle Entwicklung und machen das halt zu einem Tabuthema. Und irgendwie im Laufe von der Jugend wird dir halt so oft gesagt, du darfst das und das und das nicht machen und das ist schlecht. Und das hat halt sehr großen Einfluss.
Aber das hat halt gleichzeitig auch ein bisschen diese Gefahr, also wenn man Sachen tabuisiert, jetzt fängt das im Kindergarten, also Kinder sind sexuelle Wesen, das wissen wir, man muss ihnen halt ein sicheres Umfeld bieten. Man muss auch Betreuungs- oder Lehrpersonen bieten, die damit umgehen können, weil nur wenn man darüber redet, dann kommt man auch auf Missbrauch drauf, dann kommt man auch auf Missstände drauf, wenn es in der Familie was gibt. Also Kinder müssen wissen, es ist nicht tabu, sondern sie können über alles reden. Ja. Und natürlich muss man halt von Übergriffen und so weiter aufpassen, aber das ist in dem Fall ja nicht. Also man muss halt ein sicheres Umfeld schaffen, glaube ich. Und das passiert halt ganz, ganz wenig noch. Das ist halt auch das Problem, das man in der ganzen Sexualpädagogik haben kann.
Ja,
siehe, was war es in Österreich für eine Debatte vor 1,5 Jahren, als man den Sexualpädagogik-Workshops aus Schulen schmeißen wollte?
Ja, das war, also der Antrag wurde, also wir haben gerade gestern in meiner Ausbildung darüber gesprochen, der Antrag wurde heuer im Frühjahr eingereicht, eben dass externe Sexualpädagogik nur noch stattfinden darf in der Schule, wenn die Lehrpersonen dabei sind und wenn die Sexualpädagogik, also die externen, nichts kosten.
Ich habe in dem Bereich auch gearbeitet, politisch länger, und ich meine, den ersten Antrag hat es vor der letzten Nationalratswahl dazu gegeben, den haben Schwarz-Blau damals durchgedrückt, was halt praktisch auch geheißen hat, ich meine, zum Glück hat er keine Auswirkungen gehabt, weil wir haben so ein Prinzip noch im Unterricht, das ist, Lehrerinnen gestalten den Unterricht anhand von Regeln, man kann nicht erlauben, also nicht verbieten, was für Lehrmaterialien oder welche Leute holen sie rein. Aber das heißt halt zum Teil auch, also anderer Hut, andere Organisationen, wo ich aktiv bin, dass AIDS-Hilfen nicht mehr in Schulen hätten können und da Aufklärung über STDs machen. Also das ist halt so breit. Und ja, ich glaube, was uns in Österreich prinzipiell fehlt, ist so die Finanzierung. Also diese Vereine, das ist halt so ein wichtiges Thema und Leute, vor allem Studis, hängen da urviel Geld und urviel Engagement selber rein. Das müsste man halt zahlen. Also im Staat muss es wert sein, glaube ich, dass man beste Sexualbildung in Schulen bringt und in alle Bildungseinrichtungen bringt. Und ich meine, das hört ja auch nicht auf, wenn man 18 ist. Das geht weiter. Also ein offenes Umfeld, wo Sexualität ernst genommen wird. Und das muss uns auch Geld wert sein.
Ja.
Jetzt sei ich voll Politiker hier.
Nein, passt gut. Ich bin da ganz deiner Meinung. Und das Ding war ja auch eben mit dem Antrag, dass extern nichts mehr kosten darf, ist halt das Ding, ist auch relativ. Also es gibt zwei große Organisationen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen, aber zwei große christliche Organisationen, die Sexualpädagogik an Schulen unterrichten und halt Workshops machen. Und die können natürlich gratis dort reingehen, weil die halt von der Institution Kirche finanziert werden. Aber wenn du jetzt irgendwie SexualpädagogInnen hast, die selbstständig sind, die können das halt nicht extern machen, weil die einfach davon leben.
Voll. Es gibt schon in Wien dieses Projekt Queer Connection zum Beispiel, die das halt extrem wichtig machen oder eh, keine Ahnung, auch AIDS-Hilfen machen das, und da hast du viel Ehrenamtliche oder Leute zum Hunger, also Spottlohn, die machen das als Prinzip, und das muss man auch appreciaten, dass Leute sich da halt Zeit nehmen und diese Arbeit machen jetzt, und zumindest so minimale Sachen sollten wir dann abgelten, damit eben, wie du sagst, nicht nur irgendwie die ein Interesse daran haben, dass sie da was Ideologisches reinbringen, wie es Kirchen leider oft sind, immer noch das machen. Wir haben noch viel zu tun.
Ganz klar. André?
Ja, was denn? Ich habe zugehört. Ja, ich finde es auch wichtig. Ich finde halt auch wichtig, dass es nicht so abgesondert ist dann auch, weil es geht dann oft halt über Heterosexualität und dann ist es so 5 Sekunden gefühlt, ach ja, Schwule und Lesben gibt es auch noch und die machen halt das und das, aber reden wir nicht drüber.
Vor allem wird ja über andere sexuelle Orientierungen überhaupt nichts erwähnt.
Eben.
Und jetzt, glaube ich, sind wir auf dem Punkt wirklich, wo du Role Models hast. Also kennen, jetzt haben wir in Österreich inzwischen zum Glück Politikerinnen, zum Glück Promis, leider noch nicht so viel im medialen Bereich, aber es entwickelt sich, in Deutschland ist da viel weiter und ja. USA nochmal, wo vor allem schwule, bisexuelle, lesbische Personen im öffentlichen Raum sind. Und wo du halt auch auf TikTok, auf YouTube, wherever, ich fühle mich ja sehr jugendlich und habe TikTok, wo du, es ist ein Horror, man soll es nicht machen, zu viel Zeit.
Same.
André ist schuldig, ich habe es zum Glück nicht.
Bin wirklich schuldig.
Verstehe dich da sehr gut. Also ich habe auch gerade noch beim Hergehen sehr viel getiktokt. Nicht am Weg zu euch, wa? Ich mache es noch nicht selber, aber damit muss man irgendwann mal anfangen. Aber wo du Role Models hast, und ich glaube jetzt noch einmal ein ganz anderer Bereich, im Transgender-Bereich, im Trans-Bereich, da fehlt uns das halt noch absolut. Also da hast du, USA fängt das langsam an, Deutschland gibt es, glaube ich, eine Landtagsabgeordnete in der Politik, die als trans geoutet ist. Und jetzt sagen uns im LGBTQ-Bereich österreichweit halt so ganz viele NGOs, Coming-out-Beratung ist nicht mehr das Hauptthema, sondern es ist Coming-out-Beratung für Trans-Jugendliche, die halt mit 14 Transition gehen, wo du Support brauchst, wo du Support für die Eltern brauchst, wo du Aufklärung in den Schulen brauchst. Und da brauchst du halt Role Models. Also ich glaube, das wäre so der nächste Schritt, wo man hingehen müsste, im öffentlichen Raum. Da muss ich halt, ich glaube, da müssen wir uns alle ein bisschen an der Nase nehmen. Auch wie viel Platz, also wie aktiv fördert man Personen.
Ja. Voll. Na, was schaust du mich immer so an? Martina sitzt so neben mir und sie schaut jedes Mal, wenn irgendjemand fertig geredet hat, schaut sie mich so vorwurfsvoll an. So.
Wir machen hier einfach dramatische Pausen.
André, sag was. Ja.
Nein, ich stimme dir da ganz, ganz klar zu. Also ich bin ganz deiner Meinung.
Ich glaube, Gesellschaft entwickelt sich weiter. Und
na Gott sei Dank.
Ja,
Gott
sei Dank. Wenn man jetzt so Gesellschaft vor 30 Jahren ansieht und wie es heutzutage ist, hat sich ja auch schon viel entwickelt, aber man muss sich auch bewusst machen, dass es trotzdem immer noch weitergehen muss und dass die Gesellschaft immer im Wandel ist und sich eben anpassen muss.
Und ich glaub, das schaffen wir. Ich bin sehr optimistisch gerade.
Ich habe immer so meine Phase. Ich bin ab und zu bin ich sehr optimistisch und dann passiert so irgendwas Schlechtes und ich bin so, oh, no.
2016, ich wirklich erinnere mich an dieses Jahr 2016 noch so. Das war genauso auf, ab, genau in dem Bereich. Das war auch so ein bisschen das, wo ich im LGBTQ-Bereich arbeiten angefangen habe und dann, also keine Ahnung. Christian Kern kommt auf die Regenbogenparade, das war so meine erste Wiener Regenbogenparade. Und ich war so, ein Bundeskanzler, das war urtoll, die Stimmung war super. Donald Trump wird gewählt, Alexander Van der Bellen wird gewählt, aber Brexit. Und das war so, ich bin noch immer ein bisschen geprägt von diesem Bereich. Leichte Panikattacke. 2020 wird besser, am Ende.
Am Ende.
Hoffentlich, wenn wir nicht alle sterben wegen den explodierenden Bäumen.
That's a risk. Ihr wohnt ja auch sehr, sehr gefährlich. Ich habe einige Bäume gesehen.
Stimmt, ich habe nur Angst, dass die Pflanze da auch explodiert.
Du fixst dich daneben. Ja. So, next question.
Ja, voll. Jetzt haben wir, glaube ich, genug Persönliches geredet. Also halt Persönliches geredet. Jetzt gehen wir so wirklich in die Thematik von heute rein. Du bist ja politisch sehr aktiv, kann man sagen.
Kind of.
Genau, wie hast du da begonnen oder was war so der ausschlaggebende Punkt dafür, dass du gesagt hast, du musst dich jetzt aktiv dafür einsetzen?
Das war auch eine lange Entwicklung. Ich komme zwar aus einer sehr politischen Familie, das habe ich aber erst im Nachhinein gecheckt, weil es mir niemand gesagt hat. Also ich glaube, das war tatsächlich so ein bisschen Trauma meiner Family, dass meine Kernfamilie mich, also wir waren, ich glaube, ich komme aus einer sehr sozialdemokratischen Familie, das habe ich aber erst mit 18 tatsächlich überrissen. Und ich war schon so, wir schauen Wahlen und man diskutiert, aber ich war sehr viel in der Kirche, Ministrant, bis ich 16 gewesen bin, katholische Jungscherlager, ja, it's the land life.
Same, ja. Same Landleben ist prägend.
Und es war eine coole Erfahrung, wirklich. Also.
Na voll, es war wirklich gut. Also auch bei mir damals. Es hat dann auch einen Zeitpunkt gegeben, wo ich dann realisiert habe, das sind jetzt nicht gerade die Werte, die ich vertrete oder vertreten möchte. Und deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, zu gehen.
Und auf die Konfrontation dann mit dem anderen, damit voll. Man checkt, wo man eigentlich selber ist. Ja. Ich finde halt, also ich muss auch sagen, ohne hier Dinge verteidigen zu wollen, die ich nicht so cool finde, aber ich habe einen sehr, sehr liberalen Pfarrer gehabt, der selber zwei Kinder gehabt hat, mit dem ich bis heute, auch wenn wir echt uns bei tausend Sachen nicht einer Meinung sind, zumindest ein Gespräch habe, immer wieder, der noch immer in einer Heimatgemeinde ist, mit dem rede ich auch öfter, also so, wenn man Weihnachten nach Hause kommt, gehen wir hin und wieder auf einen Kaffee und das schätze ich sehr, also zumindest diskutieren können drüber. Das hat es mir auch sehr viel easier gemacht, dann mit 19 aus der Kirche auszutreten, weil ich mir so gedacht habe, maybe not. Ja, nein, und ich bin dann mit 16, ich glaube 16 war das, zufällig so Schulausflug nach Graz in die große Stadt, das war sehr aufregend. Wir waren dann, haben dann ein bisschen allein herumgehen dürfen und sind zu McDonald's gegangen und es war so alles, wir waren sehr cool. Eindeutig, jetzt für 6. Klasse, na 7. Klasse war es, glaube ich, im Gym. Und dann war das kurz vor der Grazer Gemeinderatswahl 2008. Und da hat es gerade eine Woche davor diesen Skandal gegeben, Susanne Winter, die man hoffentlich nicht mehr kennt, weil sie inzwischen irrelevant ist, aber damals FPÖ-Spitzenkandidatin, hat ziemlich islamophobe Sachen gesagt, ist dafür, glaube ich, dann eh mehrmals angezeigt worden. Und da hat sie eine Demo gegen ihre Abschlusskundgebung gegeben und ich bin da hineingestolpert. War dann, und haben wir dann so Materialien mitgenommen und mich dann bei Organisationen melden angefangen, weil man einfach so gedacht hat, ich mag das nicht, ich finde es einfach nicht okay, wenn man so über Menschen redet. Und war dann ganz kurz bei den Grünen, also am Rande bei den Grünen, so ein paar Wochen, und bin dann aber zur Sozialistischen Jugend gekommen. Bis heute die größte linke Jugendorganisation in Österreich. Werbeentscheidung. und habe dann dort angedockt. Und habe das halt sehr sympathisch gefunden, weil ich einerseits politische Arbeit schon sehr, sehr wichtig finde, gleichzeitig Parteipolitik halt oft anstrengend ist. Nein, ich bin dann zur Sozialistischen Jugend gekommen und ich glaube, genauso Jugendarbeit und Jugendpolitik ist halt, wenn du unabhängig, einigermaßen unabhängig von einer Partei arbeiten kannst und halt auch kritischere Forderungen, radikalere Forderungen stellen kannst, Debatten anreißen kannst, dann ist das was, glaube ich, das sieht mir auch ganz, ganz viele Leute geprägt hat. Es gibt einen Grund, warum sehr viele Menschen, die dann irgendwann in der Spitzenpolitik landen, vor 50 Jahren in Jugendorganisationen gewesen sind. Und bei allen Parteien, glaube ich, ist das relevant. Ich glaube, vor allem bei den Sozialdemokratischen merkst du, vor allem wenn du im Land auch unterwegs bist, du kannst dich austoben, du kannst Ideen haben, du kannst Fehler machen. Ich bin sehr oft auf die Goschen gefallen und bin sehr froh, dass mich die Leute dann abgepickt haben und man sich wieder austoben kann und weiter und lernt. Und ich glaube, das war so das, was ich einige Jahre lang auf verschiedenen Ebenen gemacht habe. Wollte dann ein bisschen aufhören, weil ich mir gedacht habe, es gibt andere Dinge im Leben auch noch. Und habe dann mit einem guten Freund von mir, dem Mario Lindner, der Bundesratspräsident geworden ist, der hat mich dann nach Wien einmal mitgenommen, wir haben dann länger zusammengearbeitet, arbeiten heute auch noch zusammen. Und wie der den Vorsitz von der sozialdemokratischen LGBTQ-Organisation, also wir haben eine eigene Organisation in der SPÖ dafür, die heißt SOHO, übernommen hat, hat er mich gefragt, und ob ich da die Geschäftsführung übernehmen möchte, also das heißt Bundessekretär bei uns. Und das mache ich heute. Und bin im 5. Bezirk in der SPÖ, weil Kretzlarbeit wichtig ist und der 5. Bezirk der coolste Bezirk Wien ist. I'm sorry.
Ich glaube, es hat jeder so seine Vorzüge, wenn es um Bezirke geht. Alle Bezirke sind wichtig.
Das stimmt, alle Bezirke sind super. Aber ich liebe meinen 5. Ja, that's the story.
Also ich verstehe voll, dass du dann eine Phase gehabt hast, wo du dich ein bisschen zurückschrauben wolltest, weil es ist ja auch wichtig, auch wenn man politische Arbeit macht und politisch aktiv ist, dass man auf sich selber schaut.
Voll. Und ich glaube, einerseits auf sich selber schaut, ich glaube, andererseits... Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn dann Leute kommen, egal um welche politische Person es geht, und so sagen, man muss Erfahrung in der Privatwirtschaft gesammelt haben. Und du kannst es nicht, weil du warst Berufspolitiker. Jetzt will ich selber kein Politiker werden und ich bin sehr froh, dass ich mich als Aktivist sehe und das ehrenamtlich machen kein Geld dafür kriege, weil ich glaube, damit hast du eine Unabhängigkeit. Aber es ist schon cooler, Sachen auch in der Welt gesehen zu haben. Und so Politik frisst dich halt sehr, sehr, sehr schnell auf. Ja. Und das merken, glaube ich, ganz, ganz viele Leute. So wie du sagst, Self-Care ist... Okay, da hätte jetzt ein Spruch kommen sollen. Ist wichtig. Ich habe so einen Sticker in meinem Zimmer hängen. Self-Care ist... Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja.
Important.
Important.
Martina, du mit deinen Anglizismen, hau jetzt raus.
Nein. Das geht nicht auf Knopfdruck, das geht nur so.
Ist fundamental.
Fließend. Ja. Ah, ja. Macht Sinn. Mhm. Mhm.
Ich finde es sehr lustig bei euch.
Dankeschön.
Das ist immer lustig. Das ist so eine ungewohnte Situation jetzt gerade, weil du da sitzt und noch dabei bist. Und sonst ist immer nur so Martina und ich und ist noch jemand. Noch lustiger. Kann es noch besser werden.
Irgendjemand lacht wirklich über Andres Witze.
Endlich.
Ich finde Andres sehr lustig.
Danke. Habt ihr das alle gehört?
Ich habe nie gesagt, dass ich dich nicht lustig finde. Ich habe immer gesagt, ich finde ihn lustig, aber ich kann halt nicht so gekünstelt übertrieben lachen.
Wow. Wow. Nächste Frage.
Nein.
Ich gehe einfach.
Das
ist das Drama, schau. Da haben wir das Drama, nachdem wir verlangt haben.
Und da ist obwohl ein Tisch zwischen uns steht.
Ja, stimmt. Wir nehmen auf und wir halten natürlich die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen ein. Es ist alles desinfiziert worden.
Wir haben sehr viel Abstand.
Wir haben einen 1,5 Baby-Elefanten Abstand.
Ein Baby-Elefant kann sich sogar ausgehen.
Niemand weiß, wie groß ein Baby-Elefant ist.
Ich glaube, es ist der vom Kunsthistorischen Museum. Diese Statue, diese kleine. Und der wird sich da ausgehen.
Ach, ja,
geht vielleicht haben sie es so gemeint. Irgendwer ist einmal vorbeigestolpert und hat sich gedacht, das ist unsere neue Maßeinheit.
Ich fand das so komisch, weil es ist so... Also wir haben das so gelernt, dass je näher etwas an deinem Leben ist, desto besser lernst du das und desto besser kannst du das auch einschätzen. Mhm. Das heißt, ich hätte halt irgendeinen Hund genommen oder so. Aber stell einen Elefant hin, fragst dein Kind ja, wie groß ist dein Elefant?
Vor allem ein Baby-Elefant kann sein, einen Tag nachdem er geboren ist oder, keine Ahnung, ein halbes Jahr.
Wann ist ein Elefant ausgewachsen? Okay.
Nächste Frage.
An unsere ZuhörerInnen.
Schreibt es in die Kommentare.
Nun, dass Spotify keine Kommentare hat. Aber ja, nächste Frage. Du hast vorhin ja gerade kurz die Soho erwähnt. Möchtest du etwas erzählen, ein bisschen drüber sprechen, was die Soho ist, was so ihre Zielsetzung ist oder... Aus was für Gedanken die entstanden sind?
Ich glaube, also Soho ist eben die LGBTIQ-Organisation in der SPÖ, ist gegründet worden vor 25 Jahren, 26 Jahren heuer, 26 Jahren als Initiative. Die ist aus den Studierendenorganisationen entstanden und seit 21 Jahren, also letztes Jahr im November haben wir Jubiläum gefeiert, sind wir als Organisation und Verein und Teilorganisation der SPÖ. Anerkannt. Wir sind zwar eigener Verein, aber gleichzeitig auch Teil der Bewegung. Im Großen und Ganzen gehören ganz viele andere Organisationen dazu. Ich glaube, der Name zeigt immer ein bisschen schön, wie sich das entwickelt hat. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Spiegelbild, wie es, glaube ich, allen Community-Organisationen geht. Egal, ob es die politischen sind, wie die Soho oder die Grünen andersrum. Oder die HOSI und alle Organisationen, die es rundherum gibt. Es hat sich wirklich was verändert in diesen 25 Jahren. Das ist bei uns, zeigt eben der Name sehr schön. Wir sind gegründet worden unter dem Titel Sozialismus und Homosexualität und hatten dann einen ewig langen Dazu-Titel, wo dann alles immer wieder ergänzt worden ist. Und dann waren wir irgendwann für Intersexuelle, dann sind wir drauf gekommen, wir nennen es vielleicht nicht Intersexuelle, sondern nehmen Selbstbezeichnungen, wenn es intergeschlechtlich waren, dann ist das alles sehr, sehr lang geworden. Heute sehen wir so als Eigenname. Einfach, weil es sich inzwischen auch gut etabliert hat, aber ich glaube, es ist auch nicht mehr so akkurat, sich heute als reine homosexuelle Organisation zu bezeichnen, wenn man die Vielfalt in der Gesellschaft abdecken möchte. Und da sind wir zum Glück auch bei unseren Mitgliedern weit raus. Wir sind einerseits eine Lobbyorganisation innerhalb der SPÖ. Das war mal, glaube ich, vor allem am Anfang ganz, ganz stark. Und ich glaube, da hat es Ähnliches bei den Grünen gegeben und glaube, ganz kurz sogar mal bei der ÖVP, das hat aber nie lang gehalten, wo man versucht hat, Aufmerksamkeit für die Themen zu schaffen. Also kennen die Regenbogenparade, wäre heuer 25 Jahre, glaube ich, geworden, 25. Regenbogenparade Wien.
Ja. Kann gut sein.
Regenbogenparade in Wien hat sich auch gezeigt, wie sehr verändert sich das. Langsam kommen Politikerinnen hin, bis dann 2016 der erste Bundeskanzler dort war, Parteivorsitzende von Grünen, Neos, SPÖ, der Bundespräsident letztes Jahr. Also dass solche Sachen passiert sind, war ja Lobbyarbeit ganz, ganz viel. Und ich glaube, das ist vor allem in den Parteien gewesen. Andererseits aber auch so eingetragene Partnerschaft erkämpfen, Leuten erklären und das... tue ich bis heute und das tun die, glaube ich, alle bis heute. Warum sind LGBTIQ-Themen wichtig und worum geht's? Und ganz, ganz oft ist das einfach sichtbar machen und für Repräsentation sorgen. Und wir fordern halt auch ein, das sehen wir jetzt bei der Wiener Gemeinderatswahl, aber auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, dass es nicht nur darum geht, für die Community Politik zu machen, sondern durch sie Politik zu machen und Leute zu wählen, die Vielfalt abbilden. Genauso wie selbstverständlich sein muss, dass Geschlechterquoten abgebildet werden, dass verschiedene Lebens- und Migrationsgeschichten abgebildet werden in der Politik. Genauso muss auch sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität abgebildet werden. That's the one thing, Lobbying. Other thing, Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnenarbeit, überzeugen, aufmerksam machen, Themen setzen. Und das ganz, ganz oft mit der Community gemeinsam. Also ich glaube auch diese, und das schaffen wir in Österreich wirklich cool, das sieht man auch im internationalen Vergleich, dieser Schulterschluss zwischen Politik und Zivilgesellschaft und Aktivistinnen, der funktioniert bei uns wirklich gut. Und das ist, wir haben, glaube ich, alle miteinander eine gute Gesprächsbasis und können auch diskutieren und streiten, wenn es einmal sein muss. Heißt aber für uns natürlich auch, und das ist mir sehr wichtig, wenn meine eigene Partei oder unser alle eigenen Parteien was machen, was wir nicht okay finden, das ist auch schon passiert, dann kritisiert man die genauso in der Öffentlichkeit auch dafür, weil ich glaube, das ist so eine Grundsatzfrage und da muss man in der Community zusammenstehen. So sehen wir unsere Aufgabe. In der So.
Das ist sehr schön abgeschlossen.
Ich wollte auch gerade sagen, wow.
So, jetzt alles, was wir jetzt sagen, hört sich so unprofessionell an.
Ja, klingt wahnsinnig professionell. Na, wir, also wir
wahnsinnig groß.
Wir alle, die das nicht sehen, wir haben hier ein super Studio. Ich bin sehr beeindruckt.
Es schaut nur so aus.
Tannen täuscht ist auch eine Qualität.
Na oh ja, solange es funktioniert. Peinliche Pause.
André?
Peinliche Pause. Ja, bitte. Hast du eine Frage?
Was denkst du darüber?
Ich finde es super cool. Ich finde das extrem gut, auch wenn sich, also ich freue mich immer, wenn sich Leute für ihre Werte einsetzen. Und ich finde das auch cool, eben, dass es so frei ist von euch auch, dass ihr irgendwie machen könnt, doch was ihr wollt und eben das Ganze, diese Eigeninitiative auch einbringen könnt, was euch wichtig ist. Mhm. Und das ist nicht so gekoppelt, also halt ja gekoppelt, voll. Aber nicht strikt an deren Programm.
Ich sehe halt politische Arbeit auch so. Irgendwie Politik ist egal in welchem Feld ein Kampf um Mehrheiten. Und das heißt ganz, ganz oft überzeugen, dass es eine Mehrheit für die Ehe für alle gibt oder gegeben hat in Österreich. Keine Ahnung, die erste Umfrage, wo es eine Mehrheit gegeben hat, 5 Jahre, bevor der VfGH sie gekriegt hat, sie eingeführt hat. Ist halt auch die Arbeit von ganz vielen Aktivisten. Das sind jetzt sowohl wir als in der politischen Arbeit oder in der parteipolitischen, weil LGBTIQ-Arbeit ist immer politisch, als auch die Hosis, als auch LGBTIQ-Lehrerinnen, als das, was die Villa macht, als das, was Teile der AIDS-Hilfe, also die AIDS-Hilfe machen oder gemacht haben. Also da ist einfach sehr viel Sensibilisierung, das sind ganz coole Einzelpersonen, die rausgehen und mutig sind. Und das ist halt Mut auch gewesen, ganz, ganz viel. Und deswegen ist so einer meiner schönsten Momente, ich schweife nur ein bisschen ab, weil im letzten November, wie wir so unser Jubiläum 20 Jahre, 25 Jahre gefeiert haben und da ganz, ganz viele Aktivistinnen gekommen sind, die das aufgebaut haben. Also heute sind wir eine sehr junge Organisation, aber wie so die Gründerinnen und Gründer da gewesen sind, mit denen wir immer noch einen guten Austausch haben, das heißt halt schon was, also sich 1994, 95 hinzustellen und auch auf einem SPÖ-Parteitag dann zu sagen, hey, ich bin ein schwuler Mann, ich bin eine lesbische Frau, wir haben eine Person, die mich immer ganz beeindruckt, die erste Transpolitikerin in Österreich, die als Bezirksrätin im 15. Bezirk gewählt worden ist, hoffentlich heuer auch wieder gewählt wird, sich hinzustellen, das Thema anzusprechen und Hürden zu überwinden, das hat halt für ganz, ganz viele Leute den Weg geändert. Und dass ich mir nie überlegen habe müssen, ob ich mich in meiner Jugendorganisation, die halt auch ein soziales Umfeld ist, wo man Freunde hat, ob ich da dann, wie ich mir darüber klar geworden bin, dass ich schwul bin, darüber reden kann und das Leuten erzählen kann, das ist halt auch der Verdienst von diesen Menschen gewesen. Da sieht man, du hast vorher gesagt, was in den letzten 30 Jahren weitergegangen ist. Also ich glaube immer so, jede Dekade passiert so viel, was man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Aber so dieser Long-Term-Vergleich, 25 Jahre, das war einfach so, boah, es ist, also man weiß es, aber wenn man die Geschichten hört und ins Gesicht schaut von Leuten, die sowas erlebt haben, da kann man so dankbar dafür sein und das ist so beeindruckend.
Ja. Und eben, ich glaube auch ganz oft, dass irgendwie, man kennt die Institution oder Organisationen schon, aber man hat dann nicht die Verbindung dazu, Voll. Dass da wirklich Menschen aufgestanden sind und was bewegen wollten.
Voll, das ist halt so schön. Ja, also ich finde, auch wenn man ganz weit zurück in Stonewall und so weiter, aber ich glaube, letztes Jahr auf der Europride Wien, einer der Zeitzeugen, die im Stonewall Ride dabei gewesen sind, geredet haben und ich habe den ganz kurz hinter der Bühne treffen können. Es ist so mindfucking. Also es ist einfach so arg. Das sind Zeitzeuginnen von Widerstandskämpfen, die wir mitnehmen, die uns unser Leben ermöglicht haben. Ja. Das ist schön.
Aber ich glaube, das vergisst man halt auch oft. Weil wir sind schon ziemlich privilegiert, jetzt auch schon. Und ich glaube, man vergisst es halt teilweise auch, dass man eben sich dafür einsetzen hat müssen und dass es nicht so selbstverständlich ist, wie es teilweise oder größtenteils heutzutage ist.
Aber ihr redet ja auch im Podcast oft drüber und ich glaube, genauso was muss man machen. Weil auch, also ich glaube, dass das auch dann nicht mehr nur um innen geht, sondern wenn man sich vorstellt, was vor im Heuer 2019, nächstes Jahr feiern wir, 2020 haben wir, ja. 2020, oh, wie kann man das Jahr vergessen?
Leider ist 2020.
Schauen wir mal, was wir nächstes Jahr sagen. Aber nächstes Jahr, 2021, feiern wir 50 Jahre Entkriminalisierung. Also vor 50 Jahren, 1972, hat die Regierung Kreisky-Broder Homosexualität endlich, also legalisiert, entkriminalisiert. Und wenn man sich so, ich hab mal einen nächtlichen Deep Dive gemacht, in so alte Parlamentsprotokolle, sind alle online, kann man sich anschauen, nur schwer zu finden auf dieser Website, von dieser Debatte im Nationalrat darüber, warum entkriminalisiert man jetzt Homosexualität in der kleinen Strafrechtsreform. Da haben über alle Parteien drüber Leute Sachen gesagt, wo du denkst, bist du Moped? Wäre das ein Schimpfwort?
Das ist so unpassend, dass ich gelacht habe, sorry.
Aber man muss manchmal auch über schlimme Sachen lachen können. Und das ist in einem Jahr passiert, da ist meine Mutter schon auf der Welt gewesen, da sind viele von unseren Leuten in unserem Umfeld auf der Welt gewesen und heute haben wir die Ehe für alle, wir haben den dritten Geschlechtsantrag, wir haben aber noch wahnsinnig viel zu tun, nur das wollte ich ganz ursprünglich sagen, das zu wissen, was hat sich alles verändert, finde ich motiviert halt auch, weil das zeigt, was wir in ein paar Jahren schaffen könnten. Also dass die Riesenbrocken, die vor uns sind, gar nicht so groß sind, wenn man zusammenarbeitet.
Ja. Vor allem, wenn man zusammenarbeitet.
GDE. It's getting cheesy now.
Ja, ich finde halt, natürlich können wir in den nächsten Jahren viel erreichen, aber ich glaube, Homosexualität und allgemein queere Menschen sind jetzt schon viel eher akzeptiert in unserer Gesellschaft und toleriert leider in unserer Gesellschaft, als wie wenn es jetzt wirklich um Geschlechterstrukturen geht, wie Transidentität, Intergeschlechtlichkeit.
Ja.
Weil das greift dann wieder was ganz anderes an. Das greift so die Struktur vom ganzen binären System und vom Patriarchat an und dann sind sie so, oh mein Gott.
True. Ich glaube, das ist halt auch so, ich habe mit ein paar älteren Aktivisten ungegendert in dem Fall, vor ein paar Jahren mal, also vor 2 Jahren glaube ich, mit meinem Spritzer so eine Debatte darüber gehabt, oder mehreren Spritzern, eine längere Debatte darüber gehabt, warum wir die Ehe für alle so feiern. Weil das ja auch nur, also nur unter Anführungszeichen, das Angliedern an diese bürgerliche, heteronormative Gesellschaft ist. Also wir integrieren uns unter Anführungszeichen als schwul und lesbische und bisexuelle Personen in die Mehrheitsgesellschaft. Das glaube ich zwar prinzipiell nicht, aber die eine der Grundideen unseres Movements war ja immer, dass man die Gesellschaft eh ganz in Frage stellt und Geschlechterstrukturen in Frage stellt. Aber ich glaube, dass das geht, hat zum Beispiel dieser dritte Geschlechtsantrag in Österreich gezeigt. Weil jetzt muss man sagen, davon hätten wir vor 5 Jahren träumen können, dass sowas jemals kommt.
Voll.
Und das hat eine Gruppe von tatsächlich wahnsinnig coolen, engagierten Aktivistinnen gemacht im intergeschlechtlichen Bereich. Also es gibt den Freien Female, die Plattform Intersex. Die haben, also ich bewundere die Leute dort massiv. Die haben auch bei uns in der Politik wahnsinnig viel Sensibilisierungsarbeit gemacht, das alles ehrenamtlich, großteils ohne Ressourcen, und haben dafür, dass wir einen dritten Geschlechtsantrag brauchen, dass man den gescheit ausgestalten muss, das fehlt uns ja immer noch. Und auch, dass man Operationsverbot an intergeschlechtlichen Kindern hat oder dringend braucht, so viel Awareness-Arbeit geleistet und in 5 Jahren so viel verändert, dass das jetzt, glaube ich, für also zumindest SPÖ, NEOS und die Grünen, auch wenn die natürlich in der Regierung eine schwere Zeit haben gerade, beneide ich nicht. Aber dass das für uns selbstverständlich ist. Nein, ich habe tiefe Sympathie mit den Grünen. Aber ich glaube, dass das für uns alle jetzt im progressiven Lager Selbstverständlichkeit geworden ist, dass Intergeschlechtlichkeit ein wichtiges Thema ist. Das haben halt wenige Leute mit sehr guter, geiler, großartiger Arbeit erkämpft. Und das muss man halt wirklich appreciaten.
Ja.
Love Wien.
Ja, beste Stadt der Welt.
Nur, dass man es mal gesagt hat.
Wien, Liebe.
Was war deine Lieblingsaktion bis jetzt?
Es gibt so viel. Wir sind sehr aktivistisch geworden. Aber nein, was war meine Lieblingsaktion? Ich glaube, was mir tatsächlich am meisten Spaß gemacht hat, auch wenn ich mich sehr darüber geärgert habe, während es passiert ist, wir haben Neujahr vor 2019 einen Neujahrsempfang vom Bundeskanzleramt in der Früh gemacht, was jetzt nach Silvester nicht so lustig ist, wenn man dann aufstehen muss und Sachen hinführen, Dinge aufbauen und einkaufen gehen, ne? Und solche Dinge. Aber es, einerseits war es medial sehr, sehr cool, andererseits, wir haben halt ganz viele Aktivistinnen zusammen gefeiert, so das Regenbogenjahr 2019 gefeiert, weil Ehe für alle hat am 1. Jänner gestartet, die Europride ist gekommen, wir haben, das haben wir damals noch nicht wissen können, aber dann in dieser Nach-Ibiza-Zeit im Parlament sehr coole Sachen auch für die Community durchbringen können. Also das war dann schon so Sekt vom Bundeskanzleramt, ganz viel Medien und gemeinsam feiern, hey, wir haben das geschafft. Das war echt eine der coolsten Aktionen. Also ich glaube, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und sonst natürlich Prides. Ich muss auch ehrlich sagen, also was halt so mit dieser Funktion hergeht, und das schätze ich sehr, ist, man ist auf jeder Pride dann nach Möglichkeit. Und ich meine, ich kenne es jetzt aus Graz, wo ich halt lang gelebt habe, und Wien, logisch, und Wien kennt man. Jetzt war ich selber noch nie in Bregenz dabei, weil eine Kollegin von mir hingeht.
Ist toll.
Ich habe sogar auf der ersten Pride in Bregenz eine Rede gehalten.
Stimmt.
Ja, das war vor 3 Jahren, oder?
Ich glaube, 3 Jahre. Ja, es ist schon. Ja, es muss 3.
Ja.
Ich war 19, also 3 Jahre. Ich bin ja noch ein Baby.
4 Jahre.
Aber.
Hey, warte.
Nein, es war vor 3 Jahren, ja? Und ich war damals noch bei den Jungen Grünen. Mhm. Und wir waren eigentlich mit im Vorstand und dann doch nicht, weil wir politisch waren, aber die AKS war nicht politisch. Das war jetzt irgendwie ein Drama, aber auf jeden Fall dürfen wir dann unser Fahrrad dort aufstellen und Flyer austeilen und keine Ahnung, und ich habe dann halt eine Rede gehalten ganz am Anfang.
Aber das ist so eine coole Erfahrung, und ich habe, also Bregenz steht wirklich so auf der To-Do-List, ich hätte das heuer Urgang gemacht, leider sind wir in Österreich so aufgeteilt, dass immer mehrere Prides gleichzeitig irgendwie stattfinden. Bregenz ist von der Soho immer, also wir haben jetzt zum Glück eine Soho Vorarlberg, worauf ich wirklich stolz bin, also bis auf ein Bundesland gibt es uns jetzt in jedem Bundesland, Burgenland seit schwierig noch, aber da gibt es sehr coole, engagierte Aktivistinnen, und wir arbeiten gerade daran, dass man eine Gruppe daraus gründet. Und unsere Wiener Landessekretärin, die Tatjana Gabrieli, kommt aus Vorarlberg und hat dort immer geredet. Love her, ganz, ganz viel Liebe.
Ich habe ihre Rede auch mitbekommen letztes Jahr.
Die ist super. Also, das war immer so, ich wollte auch nach Vorarlberg. Und ich war, glaube ich, während Vorarlberg in Linz. Linz ist auch sehr cool. Aber ich finde tatsächlich, also Wien ist großartig, und Wien sind diese ganzen kleinen Sachen rundherum. Also ich glaube, the point I wanted to make, es sind ganz, ganz oft diese, also die Riesenparade in Wien ist großartig, und ich kann mir nicht vorstellen, wie super es wäre, als 16-jähriges Kind dorthin zu rennen, auch anonym vielleicht zu sein, bis sie auch das nochmal zu sehen, gleich mitzugehen, so am Rand zu sein. Aber ich glaube, was mir fast noch mehr gefällt und was halt so die schönen Momente sind, sind diese kleinen Sachen. Also in dieses Straßenfest im 6. Bezirk, das der Markus Rummelhardt, der Bezirksvorsteher, dort macht, jedes Jahr. Oder mein persönliches Favorite wirklich ist die Pride in Kärnten zum Beispiel, in Klagenfurt, die seit 3 Jahren gibt. Ich glaube, 3 Jahren, heuer war es eine Fahrraddemo, was halt sehr coole junge Aktivistinnen machen, und wo dann heuer der Landeshauptmann mitfährt, sich in einem Rad dazusetzt und mitmacht, aber du halt auch ganz viele so Kinder aus Schulen hast, die zum ersten Mal dort sind, und dann bei so neuen Prides, das haben wir in Graz auch erlebt, wirklich alte Menschen, also die halt 50, 60 sind, noch nie auf einer Pride waren, irgendwo am Land leben und dann mitgehen, weil sie stolz sind, dass sie zum ersten Mal auf so eine Veranstaltung in ihrer Nähe gehen können, das nicht nur so in der großen Stadt ist, sondern, keine Ahnung, in Klagenfurt, in einer großen Stadt, und Tirol, Innsbruck, CSD Innsbruck, wirklich nicht zu unterschätzen, I love it.
Ich muss ehrlich zugeben, obwohl ich aus Vorarlberg komme, war ich noch nie in Innsbruck auf der Pride.
Machen wir nächstes Jahr. Wirklich, die Pride Innsbruck ist mit Abstand eine der lustigsten, coolsten Veranstaltungen. Vor allem, und das muss man wirklich sagen, weil sie gemütlich ist. Sind wirklich viele Leute, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen so wie eine Überheblichkeit, aber ich bin das erste Mal vor 2 Jahren, 2018 hingefahren, und habe mir gedacht, wird schon cool werden, aber Und dann waren da wirklich viele Leute, es war bunt, es war wirklich ein Fest. Und dann gibt es so ein Parkfest am Ende, es regnet immer irgendwann in der Mitte ganz kurz, anscheinend seit 10 Jahren durchgehend, einmal für eine Viertelstunde, jedes Mal. Aber es ist cool. Und ich warte jetzt, also worauf ich mich freuen würde, wäre, wenn wir es in Österreich endlich schaffen, was Deutschland zum Teil schon hat, auch in kleinere Städte zu gehen. Ja. So, letztes Jahr hat es Himberg gegeben, aus einem traurigen Anlass, nämlich wegen einem Hate Crime. Aber gehen wir nach Wels, blaue Stadt, kann man gut machen, oder halt raus aus den Landeshauptstädten und schauen, dass wir dort tatsächlich sichtbar sind. Und ich glaube, das verändert auch sehr, sehr viel. Und das sind halt schöne Momente.
So, Plan für nächstes Jahr, so jede Pride in Österreich abklappern.
Es ist anstrengend, glaubt's mir, wirklich.
Schaffen wir schon.
Ich stelle mir das ja witzig vor, in Vorarlberg gibt es ja den Bregenzer Wald, ich weiß nicht, ob du jemals davon gehört hast, wo die ganzen kleinen Dörfer sind und mehr Kühe als Menschen leben.
Heard about it, yeah.
Ich würde es mir witzig vorstellen, dort eine Pride zu haben.
Aber das wäre arg.
Mhm. Aber hey, es ist halt, ich glaube, das wird einfach, es macht schon was. Also ja. Es gibt auch immer den Pink Egg, das ist jetzt eher ja, Tourismus-Event und eher rein für Gay Dudes. Immer irgendwo am Wörthersee, ich glaube letztes Jahr war es in Pörtschach, I guess, vor 2 Jahren war es in Felden, aber auch so die kleinen Orte, also das ist jetzt mehr Party und Kirtag, ist ja klar, aber also auch so die Wirten zu haben, die sich dann damit auseinandersetzen. Und für mich war wirklich so dieser The One Moment, wo ich mal gedacht habe, wie cool ist das in Himberg letztes Jahr. Ich mit meiner Funktion kommt dann oft, dass man der Typ ist, der die Fahnen schleppen muss und schauen muss, dass alles wieder zurückkommt, was kostet. Und dann irgendwie mit 3 Rucksäcken mit Flyern herumrennt, die eh niemand verteilen möchte, weil die Leute möchten eine schöne Pride haben. Und so ein bisschen der Grantlist, der dann sagen muss, hey bitte, das verteilen, liebe AktivistInnen. Und das funktioniert eh super, weil alle Menschen sind großartig. Und dann bin ich vorgerannt und habe das Zeug so bei der Bühne abgestellt, die dort in dem Ort aufgebaut worden ist. Mein Ort, glaube ich, Himberg hat 11.000 Einwohnerinnen, so klein ist das tatsächlich nicht, aber für Wienerinnen ist das, glaube ich, oft sehr, sehr winzig. Und man hört in der Ferne schon so den Campusverein kommen, weil der ist bei der Pride mitgezogen und das war sehr toll. Und habe mich dann dort ein bisschen mit dem Bürgermeister unterhalten, der das unterstützt hat, und mit dem Wirten, der vom, ich glaube, der Kirchenwirt war das, am Hauptplatz, die dann Getränke rausgestellt haben, die Gemeinde zahlt hat, damit Leute versorgt sind gratis. Oh. Und der hat mir so auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ne, ist ja okay, kannst nächstes Jahr wieder machen. Und dann habe ich gedacht, okay, we did it. Also, in dem Ort geht's schon. Es haben Leute so aus den mit selbstgemalten Regenbogenfähnchen aus den Fenstern rausgewunken. Es war nett. Und ich glaube, das ist Symbolik ganz, ganz viel, aber es verändert was. Und ja, das hast du jetzt, glaube ich, in ganz vielen Bereichen, so Regenbogen-Zebrastreifen und so. Das sind Kleinigkeiten und dann kommt oft so dieses Ding mit ja, das Ende, das macht jetzt für niemanden das Leben akut besser. Ja. Nein, akut nicht, aber es ist sichtbar, es zeigt, dass man an der Seite von Menschen steht und es gibt Selbstbewusstsein. Und es macht aufmerksam aufs Thema. Und das verändert genauso was, wie tatsächlich Gesetzgebung was verändert, wie Geld für Organisationen was verändern. Wir brauchen alles davon, nicht nur einzelne Sachen. Voll. Früh 180 hier.
Komplette Runde, alles abgedeckt.
Es wird ja auch ganz klar, wenn du jetzt in gewisse Bevölkerung oder halt in gewisse Länder oder Bundesländer also schaust, Diskriminierung ist immer dort am stärksten, wo die Gruppe von Menschen, die sie diskriminieren, nicht präsent ist. Weil sobald man Begegnung schafft, werden sie mit den Menschen in Begegnung kommen. Und werden dann halt auch, halt, dann haben sie wirklich jemanden vor Augen, mit dem sie drüber reden können, und dann wird automatisch, wirst du nicht dort stehen und sie dir so denken, okay, ich hasse die Person jetzt, wenn du ganz ein normales Gespräch mit der Person führst.
Deswegen ist, glaube ich, Repräsentanz so wichtig. Also ja. Deswegen ist es wichtig, Politikerinnen zu haben, Leute in den Medien zu haben, in Filmen. Ich glaube, also ich stimme dazu, ich glaube, was man on the other side auch mit bedenken muss, ist, dass so in großen Städten auch Anonymität gibt.
Ja, ganz klar.
Und das damit geht dann her, dass ich Safe Spaces haben kann und halt keine Ahnung, was die Villa in Wien oder das Guck von der Hose Wien, diese Lokale, für die Community sind und Freundesgruppen und whatever. Auf der anderen Seite geht damit, und dafür brauchen wir halt soziale Arbeit, Unterstützung etc., auch die Gefallen her, dass Probleme unter den Teppich gekehrt werden oder auf Probleme nicht draufkommt und nicht so gute Unterstützungsstrukturen schafft. Deswegen ist zum Beispiel, finde ich, die rot-grüne Initiative in Wien oder eigentlich die Initiative der jungen Leute der Hose Wien, die jetzt von Rot-Grün umgesetzt wird, ein queeres Jugendzentrum zu haben, so wichtig, weil ein Jugendzentrum, wo ich unabhängig der Eltern hingehen kann und egal wie es mir daheim geht, ich habe Support dort und habe professionellen Support, nicht nur ehrenamtlichen, das wird halt für viele Leute auch so in dieser Anonymität der Großstadt was ändern. Und dann, on the other hand, brauche ich halt am Land Repräsentation, Sichtbarkeit und Debatten. Und ich glaube, ganz oft sind Leute viel, viel weiter, als wir glauben.
Glaube ich auch. Aber gerade weil wir so über Pride und alles geredet haben, dieses Jahr 2020 hat uns nicht gut getan.
Nett gesagt.
Nett gesagt. Was hast du anstatt der Pride gemacht dieses Jahr?
Es hat in Wien 2 Pride-Tage gegeben, eigentlich irgendwie, die Fensterparade und den Autokorso. Also die Global Pride war das da. Die Global Pride habe ich am Ring verbracht mit der SPÖ. Also wir haben ja unsere Zentrale direkt dort und haben einen kleinen Empfang für unsere Aktivistinnen gemacht mit ganz viel Mundschutz und Abstand und allen möglichen. die Fensterparade habe ich tatsächlich sehr, sehr süß gefunden, weil es eine kleine Geschichte war. aber die trotzdem sehr präsent war in der Stadt, glaube ich. Also diese, die Gratisfahnen, die die Stadt da ausgegeben hat, die Aktivistinnen, die was gemacht haben, das war cool. Die habe ich zuerst am Rathausplatz verbracht, weil wir ganz kurz Fotos mit diesen Fahnen gemacht haben und war dann mit meinem Freund und zwei guten Freunden von uns grillen den ganzen Tag. Und haben so klein, also wir haben eine sehr gute Playlist gehabt. und dann ja, gleichzeitig noch versucht, so ein bisschen Aktivistinnen mit zu betreuen, die unterwegs gewesen sind. Aber das war sehr, sehr cool. Also ich glaube, wir haben alle ein bisschen so unsere kleinen Fenster geschaffen, wo wir Pride nachgefeiert haben. Oder eine Pause machen von den Riesendingern, das machen wir nächstes Jahr wieder, wenn es sicher ist.
Also ich hätte ja auch sehr gerne bei der Fanstyle-Parade mitgemacht, aber ich habe nie meine Fahnen bekommen. Oh. Bis heute nicht. Ich bin immer noch traurig. Oh. Aber ich habe eine Regenbogenfahne rausgehängt. Das zählt auch.
Das zählt ich. Voll. Ja. Ich glaube, wirklich, auch nicht verspätet ankommen.
Nein. Ich weiß noch, André hat sie 2 Tage nach mir oder so bestellt und hat sie bekommen. Und dann war ich so, okay, jetzt sollte ich sie langsam auch bekommen.
Ich
und
ich
warte
genau,
bis heute.
Genau an dem Tag bekommen.
Ja, sie sind am Samstag ausgeliefert worden, ja. Oder? Das hab ich habe nicht gewusst, dass Post am Samstag kommt.
Ich
gelernt
nicht.
An diesem Wochenende. Ich glaube, was halt schon lustig gewesen ist, wir haben uns dann im besten Bezirk von Wien, im 5. Bezirk, damit wir das noch einmal etablieren. wir haben uns am Freitag so ein paar Kisten von diesen Fahnen geholt bei der Stadt Wien und sind dann mit ein paar Aktivisten einfach ausgegangen und haben die in Lokale gebracht, in Cafés, den Leuten erklärt, worum es geht und sie dann gebeten, das auszuteilen. Und da war relativ viel in der Umgebung dort. Also es war echt nett, so die ganzen, auch so die Hipster-Beisel haben das dann genommen und ein paar haben das geschickt davon. Also war sehr brav.
Ja, ich muss sagen, ich treffe immer wieder auf die kleinen Fahnen, also sie sind immer noch überall.
Ich bin neugierig, wie das weitergeht. Ja. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die man auch, wenn man wieder normal feiern, also normal Pride machen darf, beibehalten sollten.
Schauen. Ja.
Hoffentlich.
Also ich finde es echt cool.
Ja, es war, ich glaube, das zeigt auch was ganz, ganz deutlich, dass so unabhängig von allen parteipolitischen Sachen die Stadt Wien, dass das ein Anliegen war. Also, dass man nicht darüber diskutiert, ob man Geld dafür ausgibt und das Leuten gratis zuschickt. Und FM4 hatte ja, glaube ich, auch mitgemacht, sehr viel.
Voll, ja.
Also, ich glaube, dass so, dass Wien sich dazu bekennt, dass man ein Regenbogenstadt ist, zeigt das halt schon sehr, sehr cool. Und so, ich hab's halt so süß gefunden mit, ich werde am Rathausplatz Fotos machen. Da gibt es ja diese großen LED-Walls von der Stadt und da ist dann so oben gestanden, wir halten euch den Platz frei für nächstes Jahr. Und das war so, oh, you're cute, Wien.
Love
Wien.
Süß.
Süßeste Stadt der Welt.
Aber ich muss sagen, es hat auch in Vorarlberg was gemacht, damit das die Pride nicht war, weil das Rathaus in Bregenz hat zum ersten Mal die Regenbogenfahne gehisst.
It's shocking.
Ja.
Ja.
Das ist so,
der Landtag auch.
Ja, das war echt crazy.
Es bewirkt echt, es verändert sich was. Also ich glaube, in Graz hat es eine Freundin von mir, setzt sich im Gemeinderat sehr dafür ein, die Anna Robosch. Ich glaube, die diskutieren jetzt noch darüber, ob die Straßenbahnen dort beflaggt werden dürfen oder nicht. aber die haben den Uhrturm dann bestrahlen angefangen. Also ich glaube, und auch so kleine Gemeinden. Also ich kenne, ich glaube, Kornneuburg oder Klosterneuburg hat dann angefangen, so Fotos zu posten mit, wir haben die Gemeinde, an der Gemeinde die Regenbogenfahne gehisst. Das war so, keine Bewegungen. Also oh. Baby Steps.
Fix. Aber eben, vom Kleinen zum Großen,
ja,
dann, oder?
Stimmt.
Und ich glaube, das Hauptthema oder das Wichtigste gerade bei dem ist einfach Sichtbarkeit zeigen. Zeigen, wir sind da, wir sind ein Teil von einer Vielfalt von vielen Menschen. Mhm. Niemand ist gleich, aber dennoch eben auch einen wichtigen Platz in der Gesellschaft haben.
Mhm, das stimmt. Und ich glaube, was es schon auch dann hat, zusätzlich zu dieser ganzen Sichtbarkeitsdebatte, es bewegt sich noch nicht was, weil mein persönlicher Meinung ist, es wird sich nichts bewegen, solange die ÖVP in der Regierung sitzt in dem Land, nach 40 Jahren, aber es hat politische Debatten darüber gegeben. Also wir haben auch im Pride-Monat, wir haben zu Ungarn diskutiert im Parlament, zum Glück, weil es ist wichtig, dass Österreich da auch nicht nur bei sich selber schaut, sondern auch international Verantwortung nimmt. Wir haben über das Blutspendeverbot für schwule und bisexuelle Männer diskutiert und ich finde das gerade sehr, sehr wichtig, wir fangen an, über den Diskriminierungsschutz zu diskutieren. Also wir kommen an den Punkt, wo, glaube ich, ein Teil der Öffentlichkeit verstehen anfängt, wir haben die Ehe für alle und damit ist noch nicht alles gut, sondern es geht weiter. Und dass das genauso im Pride-Monat auch ein bisschen hochgekocht ist, von ganz vielen Seiten, von Parteien, von Aktivistinnen, von den Hose-Aktivisten, die eben dieses queere Jugendzentrum gefordert haben, zeigt auch, dass wir trotz allem eine sehr, sehr politische Community sind, die auch was will. Und ich glaube, das gibt mir Hoffnung.
It's hope.
Same.
Und Hoffnung stirbt zuletzt.
Auch nicht an Corona.
Ja.
Ja, danke.
Bitte.
Dass du da warst. Aber wir haben noch eine kleine Abschlussfrage.
Oh Gott. Oh Gott. Ich bin da vorbereitet. Oder nicht
drin? Ja, das doch, ist schon drin.
Oh, ja.
Das war die letzte Frage. Es ist okay, du wirst gleich draufkommen, was für eine Frage es war.
Was würdest du gerne deinem Pre-Coming-Out-Ich mitgeben?
Was würde ich mir... Die stand tatsächlich. Ich habe... klug ist, wer alles durchliest. Was würde ich meinem Pre-Coming-Out-Self mitgeben? Ich glaube, ganz, ganz oft... Ich würde mir wünschen, dass ich mir früher Zeit genommen hätte, mehr nachzudenken und ein bisschen Ruhe zu haben, weil ganz, ganz oft rennt man sehr, sehr gestresst durchs Leben. Und ich glaube, egal ob politisch oder was Beziehungen angeht oder was mein Bild von mir selber und wer ich bin angeht, oft ist es wirklich okay, vor allem wenn man das Privileg hat, dass man es sich leisten kann, einmal ein paar Tage ruhig zu sein und nachzudenken und zum Schluss kommen, der sonst in ganz viel Konflikten, Unsicherheit vielleicht ein paar Monate dauert. Also ich glaube, ich hätte auch ohne diese Interrail-Reise irgendwann einmal draufkommen können, hey, eigentlich ist mein Bild von mir selber jetzt nicht ganz das, wo ich sein möchte. Und das ist auch kein Stress, weil das ist ganz gut so. Eine gute Freundin von mir hat, mach einen Exkurs noch, eine gute Freundin von mir, weil ich das Zitat so toll finde, ich habe halt daran denken müssen, hat letzte Woche auf einer Kundgebung von der Hose Wien zum Diskriminierungsschutz ihre Rede angefangen mit, wir haben uns nicht ausgesucht, schwul, lesbisch, bi, inter, trans, queer zu sein. Wir haben einfach nur Glück gehabt. It was the best, es stimmt.
Treffende Schlussworte. Aus, jetzt ist es fertig.
Ja.
Na, perfekt. Danke nochmal. Und wir haben etwas Kleines vorbereitet.
Oh Gott.
Es ist nichts Schlimmes. Oh, ein Geschenk.
Ach so. Ich habe schon verdrängt. Ich war so... Hey, André, jetzt schwenkt er schon wieder ab.
Oh, ich bin nervös.
Nein.
Also ich muss gleich dazu sagen, ich schäme mich ein bisschen dafür.
Es ist wunderschön.
Es ist wunderschön, aber du bist natürlich speziell, special, weil du natürlich unser erster Interviewpartner bist und wir haben uns gedacht, jetzt nach dir werden hoffentlich noch mehrere Folgen. Und dass wir so ein Haus gründen, ein neues Haus gründen.
Oh.
Und, und wir haben das passend zu unserer Herkunft das Who's of Gay Matched genannt. Und du bekommst die erste offizielle Auszeichnung.
Ist das selbst gezeichnet?
Ja.
Oh mein Gott, ihr müsst das nachher posten, damit die Leute das sehen. Das ist so toll. Also, ich wie ist Vorarlberg fürs Volk denn so durchs Leben?
Ja. Man wird uns nicht los. Find gleich.
Danke für die Einladung, das ist wunderschön. Es hat mich urgefreut, bei euch zu sein.
Das hat uns auch sehr gefreut. Danke, dass du gekommen bist.
Und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr in Bregenz.
Ja.
Auf der Pride.
Oder Innsbruck.
Oder Innsbruck. Oder Innsbruck.
Ja, Freunde, das war's für heute.
FreundInnen.
FreundInnen. Freunde, Freundinnen.
Wir sind immer erinnert zu gendern.
Scheibe.
Babysteps.
Babysteps. Nein, das wird eh immer besser. Wie immer, teilt es mit euren Freunden, eurer Familie.
Jetzt hast du schon wieder Freunde gesagt.
FreundInnen. Oh, mein Gehirn funktioniert schon nicht mehr. Martina, mach du fertig.
Ich muss fertig machen.
Ja.
Okay. Teilt es mit der Welt, mit Andres Familie. Wie immer. Und wir sehen uns. Oder muss ich noch was sagen?
Wir sehen uns nicht, wir hören uns.
Ach so.
Ha, ha, ha.
Okay, bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.